So, herzlich willkommen. Mein Name ist Hannes Preishuber. Ich bin der Geschäftsführer der BPTV. Ich fange mal an, oder?
Ja.
Ja, ist fein. Thank you. wir beschäftigen uns mit Trainings im Microsoft-Umfeld. Ich bin selber auch noch als Trainer tätig. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, was die Story zu Windows 8 ist. Und ich habe einiges zu Windows 8 zu erzählen. Wir haben einige Kunden begleitet von der Wissensseite her draußen im Industrieumfeld. Und deswegen werde ich ein bisschen ein paar Demos zeigen und ein paar Geschichten erzählen, was man mit Windows 8 eigentlich tun kann.
Ja, mein Name noch immer Andreas Schabus. Nochmal herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wer genau geschaut hat, ich bin jetzt Technology Advisor drauf, weil das meistens ein bisschen näher das beschreibt, was wir tun. Gerade im deutschsprachigen Sprachraum ist Evangelist oft sehr mit Religion in Verbindung. Ja, und bin nach wie vor bei uns im Haus zuständig oder einer der Zuständigen für Windows 8 Apps. Das heißt, unser Hauptziel ist eigentlich Support von Apps. Wie kann man Apps bekommen? Und wir kümmern uns darum, dass auf der einen Seite die richtigen Apps in den Store kommen, plus das Line-of-Business-Apps, dass wir mit Leuten arbeiten, wo macht es Sinn, das einzusetzen. Wir werden dann gleich ein bisschen über UX reden. Ich glaube, etwas, was man gelernt hat, wie wir umgestiegen sind auf mobile Devices generell, also damals diese Smartphones, Windows Mobile und so weiter, man sollte vielleicht ein bisschen mehr denken, als wie einfach eine bestehende App herzunehmen und eins zu eins migrieren, sondern es geht ja darum, dass man die Stärken einer neuen Plattform für seinen Anwendungszweck besser nutzt.
So, wer ist so richtig lange dabei? Ein paar. Wer hat schon für Windows 8 eine Anwendung geschrieben? Ganz wenige eigentlich, so 5 von, weiß nicht wie viel drin sitzen, 80, 70 um Dreh rum. Also ungefähr 10% würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht noch eine Frage, wer glaubt, dass Vista ein Erfolg war? Also es heben nur 2 die Hand. Also ich muss sie auch heben, die Hand. Warum blinkt hier der Cursor? Also ich bin so richtig lange dabei. Also ich habe sogar noch eine Vita vor Commodores-Zeiten, was immer gerne im Dunstrauch geschwängerten Kreisen genommen wird, um begeistert zu erklären, wie man mit Peek and Poke unglaublich gute Programme schreiben hat können, die wenige Kilobyte groß waren. Für mich und für euch heute beginnt die Zeit eigentlich aus der Microsoft-Perspektive mit MS-DOS. Und von MS-DOS zu Windows, und über Windows braucht man eigentlich nicht reden, Windows war ein riesen Erfolg, gab es einen ganz wichtigen Punkt, warum war eigentlich Windows da? Na, es gibt viele Dinge wie Drucker, Bildschirme, vorher war das Zeugs alles Bernsteinfarben, vielleicht erinnert sich noch jemand an bernsteinfarbene Monitore, da hat man sich Solarium gespart, man wurde ganz alleine braun, wenn man davor saß. Und es gab also diesen Technologieswitch und es gab Gründe dafür. Und sehr wichtige Gründe. Und was eigentlich, wenn ihr jetzt zurückdenkt, was eigentlich damals passiert ist, Microsoft hat mit Windows 3.1, 3.11 2 Shells ausgeliefert. Ja? Es gab noch immer die DOS-Shell und es gab die neue grafische Shell. Und was habe ich bei unseren Kunden damals gehört? Kann ich die Maus da wegtun? Ich möchte mit der Tab-Taste durch die Formulare steppen. Ja? Erinnert sich da noch jemand dran? Ja? Ich sehe das Nicken hier durch die Reihen gehen. Ja? Also es war die Pain, die wir damals gegenüber dem Kunden empfunden haben. Und was, wenn man rückwirkend betrachtet, was man sehr stark sieht, ist, dass keiner Software Company es gelungen ist, eine Anwendung aus der DOS-Welt nach Windows zu migrieren. Das hat schlichtweg nicht funktioniert. Das ist eine andere Welt. Die Benutzererwartung war eine andere. Und die Story geht weiter. Wir haben also jetzt nicht die Geschichte mit dem Drucker, sondern vor einigen Jahren ist das hinzugekommen, als die Bildschirme immer größer wurden. Die Auflösungen wurden immer größer. Und auch das Bildschirmverhältnis hat sich verändert. Also nicht mehr 4:3, sondern irgendwelche Widescreens und alle möglichen Faktoren. Und Microsoft hat darauf geantwortet mit einer kompletten, neu erstellten Grafik-Engine, die auf einer vektorbasierten Beschreibungssprache basiert. Wer kennt die Beschreibungssprache? Ja? XAML ist die Beschreibungssprache für Vista. Und was Vista so schwer gemacht hat, das Leben, eine der Dinge so schwer gemacht hat, ist, dass das Grafik-Subsystem, das gesamte Treibersystem komplett ausgetauscht werden musste. Und Treiber sind ziemlich wichtig. Und deswegen gab es auch den einen oder anderen, der nicht mehr so viel Spaß hatte nachher. Aber wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Meilenstein in vektororientierte Systeme für neue Anzeigedimensionen, wenn man das so möchte. Und die Story geht weiter. Und was ihr alle seht, ist, dass die Geräte sich total verändern. Also wir haben jede Art von Formfaktor. Wir haben es vorher auf den Slides gesehen. Wir haben also Smartphones, wir haben Tablets. Wir haben Tablets in den unmöglichsten Ausführungen. Ganz cool, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, das Lenovo-Tablet, das irgendwie so 23 oder 24 Zoll groß ist. Ja,
läuft 8 Stunden, also länger als ich damit. Also.
Es läuft länger als Andi. Genau. Also ganz andere Formfaktoren. In diesen Tablets ist ganz andere Hardware verbaut. Ja? Und die Tablets haben ganz andere Anforderungen. Also das Limit, das natürliche Limit eines PCs, der Performance, was ist der performance-beschränkende Faktor eines PCs? Nein, nicht die Festplatte, auch nicht die Grafikkarte, das Netzteil. Ja, 300 Watt, dann ist Schluss. Und so wurden die Geräte auch gebaut. Ja, 300 Watt ist fein. Und wenn es mehr braucht, dann nehme ich halt das dicke Große mit 600 Watt. Ja, da brauche ich dann schon 4 Ventilatoren, damit ich die warme Luft wieder rausblasen kann. Und das ist im Tablet-Umfeld ganz anders. Was spielt bei Tablets eine große Rolle? Energieverbrauch, Datenverbrauch. Und plötzlich muss man Anwendungen ganz anders schreiben, als man das bisher tat. Das ist eigentlich die Story. Deswegen ist es für mich als jemand, der damit umgeht und auch wissensvermittelt und schaut, wie es in den Firmen angenommen wird, ist die Diskussion, boah, ich habe 2 Shells, die ist total obsolet. Ja, das ist natürlich, es muss so sein, es kann nicht anders sein. Und wir müssen den Weg weitergehen, weil wir einfach andere Geräte haben. Und deswegen brauchen wir Windows 8.1 und Windows 8.1 ist aus meiner Sicht sehr, sehr sexy geworden, weil viele Dinge von der Programmierschnittstelle her jetzt plötzlich viel einfacher sind als in Windows 8. Also wer mit Windows 8 programmiert hat, da schmeiße ich einfach mal die Frage in den Raum, wem haben die Streams richtig Spaß gemacht? Keine Hand hebt sich, das ist total unlogisch, erschließt sich eigentlich überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und in Windows 8.1 ist es sexy, wir haben neue Funktionalitäten, wir machen neuen Startbutton, juhu. Einiges zurück und einiges erinnert mich auch so ein bisschen, ich bin großer Fan von Silverlight, auch an die Ideen von Silverlight. Also wenn man so möchte, in Windows 8.1 lebt ein bisschen Silverlight weiter. Wie siehst du die Erfolgsgeschichte von Windows so, Andi?
Ja, also grundsätzlich, ich komme aus dieser Vor-Ära, nehmen wir es deshalb immer schmunzeln. Ich glaube, ich war bei uns der sich am längsten gegen eine Maus gewehrt hat, weil ich gesagt habe, da muss ich die Hand von der Tastatur nehmen. Und das ist eigentlich relativ aufwendig. Was ich genommen habe, ich habe so ein paar Sachen mitgenommen. Sie haben mich dann schon angepasst an die Grafik. Aber es ist sehr lustig natürlich, weil wir haben damals sehr ähnliche Diskussionen gehabt. Ich wollte dann noch zu Vista etwas sagen, weil jeder sagt, das ist so schlimm. Wir arbeiten jetzt mit einigen Kunden, wo wir versuchen, mit denen zu reden, wollt ihr nicht upgraden auf was Neues und die sagen, wir sind auf Vista, wir sind glücklich, warum soll ich upgraden? Also das heißt, das ist schon ein spannendes Thema und man muss das immer sehr relativ sehen. Ich habe nur der Vollständigkeit halber das eine Slide mitgenommen, wo so ein paar Dinge drauf sind. Das kann man natürlich relativieren. Vor kurzem hat wer im Facebook geschrieben, boah, in 9 Monaten gerade einmal 100 Millionen Lizenzen verkauft. Das ist gar nichts. Sag ich ja. Also ich habe von meinen Dingen, die ich produziert habe, noch nie 100 Millionen in 50 Jahren verkauft. Also muss man auch mal sagen. Es ist so in etwa das, wo man. Das heißt nicht, dass man nicht den nächsten Schritt gehen kann, aber es hat sich natürlich schon einiges getan. Wir haben in etwa 100.000 Apps im Store. Ja, da ist jetzt nicht jede die App, die ich tagtäglich verwende, aber es sind viele Apps drinnen, die ich sehr gerne verwende und die ich regelmäßig verwende. Und was ich schon auch sagen kann, etwas, was sich bei uns zu Hause mit den Devices geändert hat. Okay, wir sind vielleicht ein bisschen übertablettisiert für den Durchschnitt. Ich habe 5 Tablets zu Hause, plus die normalen Rechner. Aber zum Beispiel sehe ich, dass jetzt meine Frau zum Beispiel im Wohnzimmer sitzt und am Abend am Tablet was liest. Ja, das hat es vorher nicht getan, weil es gesagt hat, bleib weg mit dem Zeug, ich habe im Büro damit zu tun. Also ich glaube schon, dass das eine sehr gute Story ist und dass viele Dinge einfach einfacher geworden sind. Und ich glaube, das ist natürlich für die Leute, die sehr eng drinnen sind, ein bisschen ein Problem. Man muss sie ändern. Wobei den Startbutton, die Frage wird dann auch schon immer hergegeben. Nebenbei bemerkt, wegen den Startbutton. Probieren Sie mal Startbutton rechte Maustaste. Da sind nämlich die wirklich coolen Dinge drinnen, die man, wenn man sie gut auskennt, sehr brauchen kann. Also deutliche Vereinfachung, so gesehen. Und ich glaube, dass das gut ist und dass jetzt der nächste Schritt geht. Und auch die verschiedenen Devices. Ja, ich habe den Surface Pro und ich liebe ihn. Das ist mein Privatgerät übrigens. Ich habe gesagt, nee, du kriegst den mehr und du musst den verwenden. Nein, den habe ich mir selbst gekauft und verwende ihn einfach gern, sobald ich unterwegs bin. Zu Hause habe ich einen größeren, der angesteckt ist. Und auch diese unterschiedlichen Devices, das muss man sich einfach überlegen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, ich arbeite mit jemandem zusammen, die machen Software für Musiker und die kommen auch immer rein und sagen, ja, und gibt es das auch fürs iPad? Selber würde jetzt auch für Surface, hat gar nichts mit iPad zu tun. Ja, gibt's. Dann legt man dem das hin, der steht dort vor sich am Musikplan, hat er so ein 8 Zoll oder 10 Zoll Ding, sagt er, das ist klein. Das sind dann Leute, die sagen, okay, hey, da gibt es eine Firma, die gibt mir ein 24 Zoll Tablet. Das ist geil. Das nehmen sie nämlich mit, der rennt ja nicht durch den Wald, oder was ich nicht verstehe, warum Leute mit Tablets, wurscht welcher Marke, fotografieren gehen in Schönbrunn. Oder ich war letzte Woche auf dem Konzert, ich werde dort nicht mehr hingehen. Konzert heute anschauen ist wie wenn man sich MTV über 100 Smartphones anschaut. Von mir sind ein paar gesessen, die haben entweder so, okay, so eher, entweder so mitgefilmt, fotografiert oder sie das, was vorher mitgefilmt und fotografiert haben, aufgenommen. Angeschaut, ob das eh okay ist. Es war fürchterlich, aber okay. Aber das sind Dinge, die man einfach da berücksichtigen muss. Und ich glaube, die spannende Frage für mich bei dem ganzen Thema ist immer, nicht, kommen wir jetzt hin, schauen wir, was haben sie für Applikationen und importieren die jetzt eins zu eins auf Modern UI. Macht wahrscheinlich wenig Sinn in den meisten Fällen, sondern die Idee ist, ich sage, okay, wir haben jetzt neue Möglichkeiten, neue Devices, neue Möglichkeiten von der Programmierung oder einfacher. Natürlich konnte ich viele Sachen immer schon im Assembler machen, ich meine, da passiert auch nichts anderes, aber halt mit einem vertretbaren Aufwand. Und jetzt geht man her und sagt, wie kann ich diese Dinge überlegen, dass ich für mein Unternehmen möglichst einen optimalen Nutzen bringe. Und das kann für Unterschiede gehen, was zum Beispiel für mich spannend ist, ich habe immer zu tun mit dem Design von den Dingen, also jetzt User Interface Design hat eigentlich User Experience, was ja wesentlich mehr ist, sehr viele Industriebetriebe, schauen Sie das gerade an, weil die haben Szenarien, wo sowas sowieso nicht brauchbar ist, wo aber Tastatur und so weiter nicht wirklich brauchbar ist. Und die sagen, hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, tolle Dinge umzusetzen. Geben Sie mir so einen richtig klassischen Bergbauarbeiter, wurscht was für ein Tablet in die Hand. Jetzt kann man es ja gleich am Boden hauen, dann ist es gleich hin und man ärgert sich. Das ist jetzt gar nicht gegen die Leute, sondern die sind nicht gewohnt. Ja, der geht damit in einen Bergbaustollen. Ja, was macht er dort? Dort ist staubig und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, die man berücksichtigen muss. Und darum glaube ich, ist das auch spannend, dass man viele Eingabemöglichkeiten hat und wir verplaudern uns, wie wir das vorher gesagt haben. Gut, dann schauen wir uns ein bisschen an. Die Plattform, und ich habe das Slide eigentlich nur deshalb aufgelegt, wobei man gedacht habe, die meisten werden es kennen, weil wir immer unterscheiden, wobei ich das heute schon ein bisschen angedeutet habe, so ganz streng ist die Unterscheidung nicht. Wir haben natürlich das Core OS, das ist einfach die nächste Version von Windows, Punkt. Da hat sich im Core was geändert, wir haben mehr Security, UEFI Boot, besser managebar, Performance Tuning, wir brauchen wenig, alle diese Dinge. Das heißt, da hat sich von der Substanz nicht sehr einfach eine nächste Evolution. Es ist ja nicht so, dass Windows 8 jetzt alles, was bis dahin war, weggeschmissen hat. Und dann haben wir diese zwei Welten, die jetzt aus Darstellungsgründen, vielleicht war das ein Fehler, dass ich die immer so gezeigt habe, einfach weil links mehr Platz braucht habe wie rechts. Ja, die sind also durchaus gleichwertig zu sehen, die herkömmliche Welt und so wie die Desktop-Applikationen. Und niemand sagt, dass Desktop-Applikationen böse sind oder pfui. Gegenteil, es gibt da heute sicher noch gute Gründe, das eine oder andere zu tun. Ich habe einfach die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Sachen zu bauen und wäre halt nett, wenn sie das schrittweise nebeneinander annähern würde, was wir gesehen haben, dass ich heute schon mehr von diesen APIs da drüben verwenden kann. Und dann habe ich die Modern UI-Welt, wo ich, und das ist bewusst dicker als Win32, wo ich WinRT als API zum Betriebssystem habe. Eine objektbasierte Schnittstelle zum Betriebssystem. Das ist wirklich cool. Weil damit erspare ich mir viele Dinge. Dass man sieht, dass das jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Ich kann mich erinnern, der Hannes hat erzählt, so von älteren Windows-Versionen, und da haben wir viel aufgezeigt, dass schon länger dabei sind. Wie man damals von, wenn ich überlege, ist wirklich schon Zeit her, von 16 auf 32 Bit gegangen ist, hat es lang das Gerücht gegeben, es wird ein objektorientiertes API geben. Da haben wir es jetzt. Es ist nicht objektorientiert, es ist objektbasiert, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach ableiten davon, aber das haben wir da. Und viele Dinge sind da hineingerutscht. Und viele Dinge, die wir gelernt haben im Umfeld von .NET, sind jetzt ein Level tiefer gerutscht. Unterschiedliche Programmiersprachen, hey, super. Ich habe einfach Leute, die sehr gut mit HTML und JavaScript Design umsetzen können. Es gibt jetzt eher weniger Video-Libraries, die mir einfallen, die in JavaScript geschrieben sind. Hat ein bisschen mit Performance und so zu tun. Was ich jetzt machen kann, ja okay, dann nehme ich Native C++ für die performance-kritischen Dinge und nehme von mir aus HTML und JavaScript für die Oberfläche, wo es Sinn macht. Ganz klar, was wir aufgesetzt haben, auf WinRD, eh schon wie kurz zu Ende, kann mit drei Säulen, die von uns vorgegeben sind, entwickeln, mit klarerweise .NET, das ist unsere Plattform. Ich meine, wir gehen jetzt nicht her und sagen, hey, super, wir haben so viele .NET-Entwickler, schauen wir mal, ob die was anderes auch machen können. Macht ja keinen Sinn, ja? Das heißt, es ist natürlich voll First-Class-Citizen und ich kann coole Apps schreiben. Ich habe dazu bekommen JavaScript, also HTML und das alles, was dazugehört. Nebenbei bemerkt, ich kann dort nicht, das ist auch oft so ein Misconception. Naja, wie kann ich? Ich kann ja nur normales HTML und würde jetzt, weiß ich nicht, wie man das dann nennen soll. Das ist HTML und JavaScript. Der einzige Unterschied ist, die Apps laufen nicht in einem Browser. Wenn ich gern mit jQuery arbeite, na du super, dann arbeite ich gern mit jQuery und ich setze das dort ein. Seit jQuery 2.0 überhaupt kein Problem. Vorher hat es ein paar Sachen gegeben, auf die wir aufpassen müssen. Und last but not least, wir sehen einfach, und das ist auch der Grund, warum wir, was ich zuerst gesagt habe, ein starkes Commitment zu Native Development haben. Aus verschiedenen Gründen sehen wir massives Movement zu Native Development, C++, und auch das unterstützen wir. Für Übersichtsleute, viel gesagt. Schauen wir kurz zu Desktop-Apps. Ich habe das Gott sei Dank eh schon vorher erzählt. Auch dort, wir entwickeln ja kontinuierlich weiter. Es ist nicht jetzt überall, dass wir, weiß ich nicht, jährlich einen riesen Push haben, hurra, die nächste .NET-Version. Weil dort, wie wir gesehen haben, so viele Sachen da drinnen sind, dass die meisten Leute sagen, boah, super, wir haben jetzt Geolocation, gibt es jetzt eigene Library, die mit den Datentypen. Ja, ist mir aber wurscht, ich verwende keine Geolocations, wir machen eigentlich Embedded Development. Also, aber sehr viele Dinge sind da drinnen und das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, dass man dort nachschaut. Es hat hier bei .NET, bei 8.1, einiges auch getan für die Desktop-Seite. Wirklich klassische Desktop-Apps. Erstens Performance. .NET 4.5.1. Das heißt, einfach wenn ich meine Applikation dort drauf schmeiße, dann läuft die einfach performanter. Man hat einiges getan an der Rendering Engine, dass diese Hackler, das heißt die Idee von Smooth, soll natürlich auch für Desktop-Apps funktionieren. Das sind so die Themen Direct Composition und Direct Manipulation. Das heißt, man hat die Rendering Engine überarbeitet, damit die smooth so arbeitet, damit ich aber nicht auch in einer Desktop-App, wenn ich Touch verwende, dass ich das einfacher machen kann. Dynamic DPI, ein heißes Thema, was wir heute gar nicht angesprochen haben. Okay, wir haben schon Probleme gehabt, dass wir einen Monitor auf die Wand bringen, aber was ja heute durchaus passieren kann, ist, ich habe einen normalen Monitor, sage ich, mit einer normalen DPI-Auflösung und kaufe mir zusätzlich einen hochauflösenden Monitor dazu. Was ich dann mache, das kann man zwar nicht herzeigen, aber das heißt, ich gehe jetzt mit einem Fenster und schiebe das Fenster von dem mit niedrigen DPI-Wert auf den höheren, dann sehe ich zuerst, dass ich das Fenster auf den mit hohen DPI natürlich kleiner sehe und wenn ein Gutteil vom Fenster drüber ist, switcht es auf, weil das System sagt, hey, jetzt ist quasi dieser hochauflösende Monitor der Hauptmonitor, das heißt, ich skaliere jetzt das Fenster hoch. Das sind schon relativ gute Dinge, die man verwenden kann. Das haben wir auch schon kurz erwähnt, da können wir drüber. Was wir heute eigentlich machen, was sich dort sehr viel getan hat, sind die Windows Store Apps. Und jetzt kurze Frage, ich glaube so, dass wir es eh sparen können. Wer war im bei den ersten Vorträgen, bei den Überblicksvorträgen nicht da? Das vereinfacht das, weil das heißt, ich kann über manche Dinge einfach drüber springen. Das heißt, wir werden kurz vielleicht noch das eine, beziehungsweise uns eine Spur mehr im Detail anschauen. Wir haben das ja mal erwähnt, es gibt quasi das klarerweise alles, was es von Windows 8 gibt. Das heißt, man kann im Prinzip auch jede Windows 8 App mitnehmen. Jede Windows 8 App läuft da unter 8.1. Auch wenn sie ein paar Dinge geändert haben, also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an die Auflösung, bei Windows 8 war die Forderung, dass man diesen Snap-Mode unterstützen muss. Das heißt, es hat eine Version gegeben, wo die Applikation genau 320 Pixel breit war oder sein musste. Das kann ich noch immer machen. Es wird noch immer unterstützt, muss ich nur im Manifest angeben oder wenn ich nichts angebe, und es ist ein Windows 8-App, geht das System davon aus. Ansonsten sind wir jetzt mit den skalierbaren Dingen, also Fenster skalierbarer machen kann, muss ich es einfach berücksichtigen. Aber es sind eigentlich kleine Änderungen, die da einbauen kann. Wir haben dann diese neuen APIs und schauen wir uns noch ein paar Sachen an, die zuerst vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ganz spannend, Point of Service. Die ganzen Themen, dass ich Scanner anschließen kann, dass ich Magnetkartenleser anschließen kann, alle diese Dinge out of the box. Wir haben einen Universal USB Stack, wo ich einfach USB-Geräte einfach anhängen kann. Das heißt, ich brauche dort nicht irgendwelche komischen Tricks machen, um diese Sachen verwenden zu können. Vor kurzem, wer es gelesen hat, es gibt da, ich habe es im Internet gefunden, irgendeine Fluglinie hat das jetzt da bei Windows Phone gemacht. Die haben ihre ganzen Board-Mitarbeiter mit Windows Phone, die haben auch einen Kreditkartenleser oben drauf. Das heißt, da tut sich schon auch einiges in diese Richtung und das wollen wir natürlich auch vereinfachen. 3D-Printing im WebGL, wir werden da vielleicht noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ein weiterer Schritt, dass wir weitergehen in die Richtung, einfach die Standards, die sie entwickeln mittlerweile, ein bisschen näher zu beleuchten. Okay. Und auch die Desktop-APIs, und jetzt werden wir den Hannes da kurz vertreiben, weil schauen wir uns das auch an. Also zuerst natürlich habe ich herzagt, diese WPF-Applikation, die anschließend diesen Notifier aufgemacht haben. Erstens kennt man das Faken, ich sage es nur dazu, also es gibt natürlich ein paar also Leute gerade, die, ich weiß nicht, wer im Line-of-Business-Umfeld Applikationen gemacht hat, so diese Trennung zwischen Desktop und Modern UI, da gibt es ein paar Tricks, wo man sich da drüber helfen kann. Aber dass man da sieht, dass das wirklich ganz normal ist, wie gesagt, das ist eine normale WPF-Applikation. Ich mache da noch ein bisschen größer und tue das weg. Was man da jetzt sieht, ist das eigentlich Spannendste ist, okay, ich verwende dieses Microsoft Windows API Codepack, das ist von uns eine von diesen freien Libraries. Ich schaue jetzt nur, okay, ist vielleicht ein bisschen zu groß, da finde ich nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss nur dieses Metafile-Format, cool, und das finde ich jetzt nicht. Ja, nein, das ist Windows, das ist Codepack. Das heißt, ich connecte mich einfach, nein, das müsste jetzt sein. Das zeigt er mir nicht an. Ich nehme einfach in die normale WPF-Applikation, nehme ich einfach mit herein das Metadaten, also das, okay, das ist ein bisschen zu groß. Das heißt, wir haben Metadaten von jedem Windows-AT-Objekt, gibt es eine Beschreibung, wie das aus ist, das kommt direkt aus dem Compiler heraus. Leute, die sich seinerzeit mit COM beschäftigt haben, da hat es ja gegeben diese Type-Libraries. Der große Unterschied ist, die Type-Libraries war aus meiner Sicht das, da hat der Developer beschrieben in einer komischen Sprache, wie er glaubt, dass der Compiler sein Code umsetzen wird. Und ich meine es so, wie ich es sage. Das hat ja durchaus gelegentlich funktioniert, aber manchmal hat man Type-Library gehabt, die halt nicht so, und da ist dann der Computer pingelig. Ja, also wenn ich sage, okay, das ist ein Integer und das war long oder umgekehrt, habe ich Probleme gehabt. Die werden wirklich vom Compiler generiert. Das heißt, ich nehme einfach diese Library hinein. Und was ich jetzt dann machen kann, ist, dass ich ganz normal da aufrufe. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss einen Application-Link im System anlegen auf die Applikation, weil sonst erkennt er das nicht. Das heißt, ich mache mir diesen Shortcut und dann habe ich da unten ganz normal, baue ich jetzt einfach auf, da brauche ich dieses XML, also für diese DOS-Notifications. Das hat aber jetzt eigentlich, XML verwenden wir sowohl da als dort. Und dann ganz am Ende schicke ich einfach den Toast Notification Manager. Das ist eigentlich jetzt der Teil, wo das ergeben wird, und sage einfach, mach so eine Toast Notification. Das heißt, aus meiner Seite, ich kann nicht einmal wirklich mehr dann sagen, ist das jetzt der Windows Store, also der Aufruf, ist das jetzt eine Windows Store App oder ist das eine Desktop App? Das heißt, ich kann genauso drauf zugreifen. Wichtiger Punkt, es gehen eben nicht alle. Und in der Dokumentation gibt es eine genaue Liste, wo drinnen steht, welche Objekte kann ich dafür nehmen und welche Methoden kann ich dort nehmen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man da berücksichtigen muss. Sonst kriegt man manchmal etwas wirre Fehlermeldungen zurück und so weiter. Gut, schauen wir uns das Thema User Experience und da wirst uns du wieder etwas dazu erzählen.
Ich hoffe. Ach, du bist so schnell. Dann tun wir eins zurück. Ja. User Experience ist so ein ganz tolles Wort. Abgekürzt wird es natürlich unter Geeks noch unter UX oder UI Experience. Man könnte auch was Deutsches dafür erfinden. Begeisterte Benutzer. Ja. Begeisterte Benutzer erhalten genau das, was sie erwarten. Das ist auch, wenn man so ein bisschen jetzt guckt auf die ganze Welt, was sie eigentlich so tut. Zum Beispiel eine Suchmaschine lebt davon, dass sie dem Benutzer das präsentiert, was er jetzt erwartet. Und diese zentrale Frage, was erwartet der Benutzer jetzt? Das ist die treibende Kraft, um moderne Anwendungen zu schreiben. Also für mich zum Beispiel, was erwartet der Benutzer, wenn er auf der Couch liegt? Ja, dann hält er das Tablet so. Was erwartet der Benutzer, wenn er am Strand liegt? Ja, dann wird er vielleicht ein Buch lesen, dann dreht er das Tablet nach oben. Nimmt er eine Hand, nimmt er zwei Hände. Hat er eine Tastatur zur Verfügung, hat er eine Maus zur Verfügung, hat er nur Touch zur Verfügung? Spiegelt die Sonne extrem stark? Ist es total finster? Ist es eine Navigationsanwendung? Das sind alles ganz unterschiedliche Szenarien. Und der Trick ist, oder der Erfolgsfaktor ist, dass Ihre Anwendungen auf die Bedürfnisse des Benutzers Rücksicht nehmen. Und jetzt bitte das nächste Slide. Und das ist für mich der Extremfall, wer nicht Rücksicht auf uns nimmt. Ja? Das ist für mich, also wer es nicht kennt, das ist die Systemsteuerung. Also für mich der Horror, weil ich habe dann auch englische und deutsche Systeme. Ich merke mir dann immer, wo ist die Funktion. Ja? Was ich mir nicht merke, ist, wie sieht das Icon aus. Ja? Diese Icon-Designer, die sind ab jetzt alle arbeitslos, weil das macht einfach keinen Sinn. Nicht. Wir haben da eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Symbolik. Ja? Halten verboten zum Beispiel kann man überhaupt nicht merken. Falle ich immer wieder drauf rein. Und das Konzept, User Interfaces zu bauen, ist vorbei. Also das kann für den User nicht funktionieren, der keine Schulung und keine Dokumentation liest und einfach drauf loslegen möchte. So, nächstes Slide bitte.
Wobei, ich glaube, da schauen wir uns vielleicht direkt die App an, oder?
Willst du die App direkt starten? Ist auch fein. So, und das ist neu erfunden, und zwar selbst neu erfunden von Windows 8 auf Windows 8.1. Wie stellt ein Mensch einen Wecker? Ja, das ist ein ganz einfacher Anwendungsfall, aber da kann man Stunden, Tage drüber nachdenken und dann kommt etwas super Einfaches raus. Und wenn da das, was rauskommt, super einfach ist, dann haben wir es richtig gemacht. Und zwar, was fällt hier auf? Also, dass es unglaublich dunkel ist. Es fehlen die Menüs, wie wir das kennen, man nennt das Chrome, es fehlen diese ganzen Leisten außenrum, Statusleisten und es fehlen auch diese vielen Buttons, die da sind und man kann den Wecker hier so mit einer Drehfunktion einstellen, die Uhrzeit ist etwas kleiner in der Mitte und noch ein paar andere Dinge, eine eigentlich ganz natürlich anfühlende Benutzung. Und das ist das Zentrale von der User Experience unter Windows 8 und Windows 8.1 ist, dass man darüber nachdenken muss, was braucht der Benutzer jetzt? Und wie es bisher läuft ist, der Benutzer erzählt mir, welche Funktion er braucht und ich fange dann oben an, einen Menüpunkt einzubauen. Und dann sagt er, ja, und dann noch Edit und Ändern und Sonderfall und dann kommen diese klassischen Dropdown-Menüs, ja, die für Touch extrem eklig sind. Und wenn mir der Platz ausgeht, oben in den Menüs fange ich an, oder der Benutzer besteht darauf, in das Formular Buttons reinzubauen. Da gibt es ganz tolle Formulare mit sehr, sehr vielen Buttons. Zum Beispiel OK und Cancel finde ich ganz super, weil ich der Mensch bin, der keine Dialoge liest, immer auf OK klickt. Das heißt, wenn ihr mir eine Lebensversicherung verkaufen wollt, schickt mir so einen Button mit und ich habe sofort abgeschlossen. Ja, kein Mensch liest. Also liest jemand die Dialoge?
Na, manche sind ja lustig zum Lesen.
Also ich lese keine Dialoge mehr. Ja, meine Lebenszeit ist begrenzt, ich bin schon über 40 und ich habe nicht mehr so lange, also keine Dialoge mehr. Und das Wichtigste hier ist, das ist eigentlich spannend, ich bin hier eigentlich etwas, wie soll ich sagen, erstaunt, weil eines der Entwurfsmuster oder Designrichtlinien in vormals, darf ich noch einmal das Wort sagen, Metro, genannten Oberfläche, Modern UI heißt es jetzt, ist zentraler Punkt ist, der Benutzer soll eigentlich nicht speichern müssen. Hier ist eine Diskette. Das ist übrigens auch so ein totales Aha-Erlebnis. Ja, ich sage zu meinem Sohn, der ist jetzt 13, er fragt mich irgendwas im Computer, er kennt sich nicht besonders gut aus, er mag das Zeugs auch nicht. Papa, was soll ich jetzt machen? Und ich sage, drück auf die Diskette. Was sagt der Sohn zu mir? Papa, was ist eine Diskette? Also man sieht das an der Symbolik, es geht die Bedeutung verloren, nur weil ich so ein alter Sack bin und noch mit Disketten in solche Einheiten hier gearbeitet habe, erkenne ich das. Aber andere erkennen das nicht mehr. Vielleicht bräuchte man eine Wolke, um es in der Cloud zu speichern. Jedenfalls, User Experience ändert sich wegen den Devices, wegen den Benutzern. Und diese Windows 8 Shell ist im Wesentlichen die Antwort darauf. Und das finde ich großartig. Was man jetzt in Windows 8.1 auch machen kann, du kannst weiterklicken, ist, das finde ich jetzt nicht so großartig, aber eigentlich selbstverständlich, man kann mehrere Fenster nebeneinander hin machen. Und es wurde vorher schon erwähnt, also in Windows 8 gab es sehr revolutionäre Designideen, zum Beispiel diesen SnapView, den kaum ein Softwareentwickler implementiert hat und die Menschen auch nicht sehr gut verstanden haben. Und jetzt hat man wieder die Möglichkeit, mehrere Fenster hinzumachen. Kann Windows 3.1, glaube ich, auch schon, oder? Mehrere Fenster?
Ja. Ja. Auch Windows 2.11 konnte das und 2.10 konnte das schon. Aber nicht nebeneinander, das war mühselig. Ja. Aber wie schon gesagt, das ist natürlich ein Thema. Wobei, was schon durchaus hilfreich ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wie Windows 8 das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, will ich das wirklich? Und ich bin dann draufgekommen, ich habe dann auf meiner Windows 7 Maschine und habe mir angeschaut, und das kann ja jeder für sich machen. Eigentlich passt es für mich. Ich habe immer eine Applikation, die Fullscreen offen ist. Immer. Je nachdem, was ich gerade mache, Outlook, PowerPoint, manchmal zeichne ich Mindmaps oder wenn ich was entwickle, Visual Studio. Im Gegenteil, ich habe sogar meistens, also gerade Outlook ist ein Beispiel, mit dem gestern telefoniert, wo ich leider nur zwei Monitore nebeneinander auf meinen Schreibtisch bringe, da habe ich dann auf beiden eine Outlook-Instanz laufen, aus verschiedenen Gründen. Das heißt nicht nur auf einen Screen, sondern jetzt da beliebig nebeneinander. Das heißt, wenn ich verschiedene Monitore habe, Multi-Monitore, kann ich die Applikationen nach Lust und Laune über meine Monitore verschieben. Und das ist, glaube ich, ein recht gutes Ding, was dazu kommt.
Eine Frage. Die Frage war, wie viele Monitore werden bei 8.1 unterstützt?
Ich kann es nicht sagen, aber laut Aussage von dem, der es designt hat, der das auf der Bild vorgestellt hat, der hat gesagt, beliebig viele.
Also es hat was mit der Auflösung zu tun. Die Anwendungen brauchen mindestens 500 Pixel und meine Erfahrung ist, dass ein Surface Pro aktuell 2 gleichzeitig kann, also er scheint gerade irgendwie drunter zu sein.
Also ich weiß, dass ich am Surface Pro keine 2 Monitore noch anschließe, zusätzlich zu dem dritten. Ich habe es wirklich nicht ausprobiert, also ich glaube, dass das eher, muss man einfach schauen. Ich kenne so Leute, die größte Installation, die kennen, die haben 16 Monitore drauf, weiß aber nicht, ob die auf 8.1.
Wir müssen auch abwarten, was die finale Version wirklich bringt.
Ja. Das nächste ist, du hast schon recht, das ist jetzt auch nicht so revolutionär, aber doch wieder zurück, was wir gesehen haben, mehrere Fenster pro Applikation. Das kann für manche Dinge durchaus spannend sein, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, das wäre jetzt klassischer Consumer-Bereich, aber ich sitze mit meinem Tablet, möchte auf mein Tablet jetzt steuern und möchte aber parallel irgendwas anderes mal groß am Fernseher anschauen. Dann möchte ich zwei Fenster haben von der Applikation, nämlich eins, das ich zum Beispiel im Fernseher werfen kann. Mir fällt nämlich gerade die Technologie dazu nicht ein, dass man wireless Sachen wohin schicken kann. Die wird native unterstützt. Miracast, danke. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfällt. Wahrscheinlich, weil ich vorgestern drauf gekommen bin, dass das mein Fernseher nicht unterstützt. Ich muss am Update. Irgendwie es ändert sich alles. Ich habe immer gesagt, Computer muss immer updaten. Ich habe mir dann vor 2 Jahren einen neuen Fernseher gekauft, wo ich ständig Hotfixes dafür kriege. Seitdem hängt er am Internet, hatte ich vorher auch nicht. Multi-Windows Vape hat gesagt, das heißt, ich kann das machen. Es gibt Szenarien, wo man sowas machen möchte. Und last but not least, Multi-Monitore haben wir eh gesagt, auch mit Multiple-DP-Settings. Das ist durchaus spannend. Weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wir haben da zwei Surface Pro laufen. Das Surface Pro fährt extern Full HD auf der Größe. Ja, wenn ich da einen alten Monitor dazu hänge, gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder ich verwende einen, dass der Nachbar mitlesen kann, oder den zweiten, dass ich einfach sehe, der ist bunt und daneben sehe ich auch, was das tun soll. Also das ist durchaus ein spannendes Thema. Was ich auch einiges getan habe aus der User Experience, wir haben ja immer schon gesagt, das war der Slogan Better Together. Etwas, also mit diesen Modern UI-Apps auch kommt, ist, dass man sagt, okay, man hätte eigentlich gerne Applikationen, die vielleicht näher getrimmt sind auf die Aktivität, die der User gerade macht. Typisches Beispiel sind, es gibt so Monsterlösungen, die alles kennen. Ja. Ich würde es gar keinen nennen, aber es gibt zum Beispiel, was ich fotografiere sehr gern, und ich verwende seit einiger Zeit Photoshop. Ja. Da gibt es eigene Bücher für die Leute, die das für Bilder verwenden wollen, für Leute, die damit zeichnen wollen, für Leute, die damit Designs machen wollen. Also das heißt, da gibt es sogar die Literatur und da teilt die User in mehrere Gruppen, nur das Produkt an sich nicht. Sondern dass man dort sagt, okay, man will eigentlich mehrere Apps haben, die miteinander arbeiten können. Ein Beispiel ist eine Linus-Business-Applikation, das ist von so einem Speditationsunternehmen, die sagen, 80% unserer Fahrer, die Pakete ausliefern oder Dinge ausliefern, haben einen Use-Case oder zwei Use-Cases zu fahren, die kriegen eine App, wo jetzt genau das drinnen ist, was sie damit tun können. Und dann gibt es ein paar Arbeiter, die quasi so eine Art, soll man sagen, Supervisor-Funktionalität haben, also Fahrer, die spezielle Dinge machen dürfen, die brauchen dann ein bisschen andere Applikation, wo mehr Daten zum Eingeben sind und. Und was die jetzt machen, ist, die haben einfach zwei Applikationen, das heißt für 80% der User gibt es eine App, mit der die ganze Zeit auskommen und wenn diese, unter Anführungszeichen, Super-User jetzt draufkommen, hey, das ist einer von diesen komplexen Fällen, das reicht mir nicht, können die von der einen App in die andere App rübergehen, kriegen die Daten natürlich mit und arbeiten dann mit der anderen weiter. Also das ist Better Together. Und auch da haben sie einige Dinge geändert oder sind verbessert worden. Das eine ist, dass ich jetzt gleich sagen kann, okay, wenn du dieses File-Format aufmachst, kannst du das so tun, aber du gibst im Store App, die dir hilft, dass du das besser tun kannst. Es gibt dieses neue People-API und Kalender-API, das ist auch etwas, was sehr häufig nachgefragt worden ist. Es gibt einen geordneten Weg, wie auf die Daten, also die Kontakte und auf die Kalenderdaten zugreifen kann. Das Spannende, was wir, und das ist dieselbe Diskussion in Wirklichkeit, wir kommen dann nachher noch ganz kurz darauf zurück, die wir schon mit Windows Phone gehabt haben. Es ist immer der Unterschied zwischen einem völlig offenen System, wo jeder Developer alles machen kann und dann gibt es Leute und sagen, ja, ich verstehe das Problem nicht. Da gibt es irgendeine Webseite mit Hacker wie Kill Your App, RU und ich hole mir immer von dort die Treiber herunter. Das sind auch dann die Leute, die wundern, ich habe komischerweise einen Virus, das muss ein Problem mit Wien. Nein, ja, das steht schon in der URL drinnen, dass ich mit hoher... Das sind Leute, die sagen, wir patchen Device-Treiber. Das kann durchaus gut sein. Aber was die wirklich machen, und der Trust ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite, was wir bei Windows 8 begonnen haben, ist, dass man sagt, okay, reduzieren wir den Developer ein bisschen, lassen wir den nicht alles tun. Ist im Übrigen was, der Hannes hat es mit Vista erwähnt, was in Vista mit den Device-Treiber-Developern passiert ist. Also ich war selber bei Diskussionen dabei, wo wir gesagt haben, hey, wenn der User das und das macht, dann stürzt der Device-Treiber ab. Würdest du das freundlicherweise ändern? Und der Developer hat gesagt, schreibt es in die Doku, der eine der User soll das nicht so machen. Also ich sage jetzt, ich will es gar nicht drehen, aber das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich mit Visual Studio da sitze, möchte ich auch alles tun dürfen. Das Lustige, was ich immer höre, das Argument, was ich sehr häufig höre, das ist eh gut, dass nicht jeder Developer alles tun darf, aber ich bin eh gut, ich möchte alles tun dürfen. Das ist das ist natürlich etwas so die Tension. Und dort haben wir jetzt natürlich wieder aufgemacht, weiter, dass man gesagt hat, okay, wo kann ich sicher diese Sandbox der Windows 8 Apps oder 8.1 Apps ein bisschen erweitern. Ja.
Die Frage,
die Frage muss ich wiederholen, gibt es Möglichkeiten, dass ich Applikationen von einer App in die andere übergebe.
Das liefert eben die People-API und die Kalender-API, dass man über die API direkt
das ohne ist das Rechnung eine, was ich sonst kann. Machen kann, ist entweder über die Share-API, dass ich das dort aufmache. Nein, kann ich entweder, ich nehme den Share-Contract oder die zweite Variante ist, ich mache es über eine Datenbank. Hängt jetzt ein bisschen ab, ob wir im Line-of-Business-Umfeld sind. Ja, also, und da gibt es ein paar andere Sachen über Filesystem, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt mir das Problem oder das eigentliche Thema dort ist, dort sind wir jetzt genau in dem Bereich drinnen, der ein bisschen auf die Diskussion zurückführt. Unter Anführungszeichen der Normal-User, also sprich der, der sich die App aus dem Store holt, dort habe ich ein anderes Problem. Es darf nämlich eine App nicht voraussetzen, dass eine zweite App installiert ist. Oder bin ich im Line-of-Business-Umfeld, das heißt, sprich dort, wo ich ja erstens über Sideloading meine Apps verteile, beziehungsweise umgekehrt natürlich sehr wohl meinen Leuten ja zwei Apps installieren kann. Also es gibt Möglichkeiten, es ist eingeschränkt. Was ich nicht machen kann, ich kann nicht eine Named-Pipe aufmachen und kann da Sachen rüberschicken. Nicht jetzt über das Thema Named-Pipes und solche Sachen.
Okay, noch eine Frage?
Ja. Ja, natürlich. Die Frage war, ob ich In-App-Purchase, ob ich da Applikationen dazuladen kann oder freischalten kann. Ja, natürlich. Aber dort geht es im Speziellen, ich habe zwei Apps und übergibt dort was. Was ich dort natürlich machen kann, ist, ich kann eben zum Beispiel jetzt eben über die Ecke über die Ecke zum Beispiel mit Share, also der Sharing-Contract ist schon erweitert worden, dass ich dort Sachen rübergeben muss. Und da muss halt der User sagen, ich möchte diese Apps übergeben. Generell ist auch ein bisschen die Philosophie, ich will nicht, dass was passiert, was den User, also was er sieht, dass auf einmal irgendwelche Applikationen hochfahren, ohne dass der User weiß, warum. Hängt extrem mit dem Trust-Thema zusammen. Vielleicht kurzes Beispiel und dann gehen wir weiter. Die Idee, warum er das gemacht hat, ist sehr einfach und ich borge mir schnell dein Handy aus, ich tue mir aber eh nichts. Ich habe wirklich noch nie gehört und der Aufruf ist, wenn jemand so jemand kennt, der das macht, ich habe wirklich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, hey, da gibt es für das Handy gibt's eine coole neue App, ich schau dir die einmal an, dass der gesagt hat, ich weiß nicht, was die macht, die saugt vielleicht das Handy ab oder stiehlt Daten, also so völlig abstruse Dinge. Oder die roniert das Handy, dann muss ich das Handy neu aufsetzen, das geht auch nicht. Wir haben da einen extrem hohen Trust-Faktor bei den Leuten. Bei Windows, nicht, dass ich nicht sage, dass es mehr Zeit geben, was sinnvoll ist. Wir haben Leute, wo wir hingehen und sagen, Entschuldige, wir haben jetzt für dich diesen Hotfix gebaut. Der ist getestet, würdest du den bitte deployen? Nein, ich weiß ja nicht, was passiert. Das heißt, diesen Traum, es geht darum auch, dass man beim Endanwender dieses Vertrauen wieder zurückbekommt, dass der sagt, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich kaufe mir eine App und die tut nicht das, was sie soll, dann deinstalliere ich es. Und das ist so ein bisschen diese Welt, wo man quasi zwischen End-User und Developer eine Linie einziehen. Versucht, wenn man dann auch nachschaut. Aber andere Dinge, ich kann auch besser meine Applikation customisieren, oder besser gesagt mein System customisieren. Ein spannender Punkt ist, ich kann Notifications bekommen, ohne dass die App vorher gestartet wird. Das heißt, was ich machen kann, ich kann über die Installation im Manifest angeben, dass die App Notifications haben wird und die bekommt. Es gibt sowas wie Quiet Hours. Das heißt, Quiet Hours ist, dass defaultmäßig, ich glaube von 10 Uhr bis am Abend, von 10 Uhr bis 6 Uhr in der Früh, kommen keine Notifications durch und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann quasi definieren, geht jetzt ein bisschen in die Richtung, es gibt ja Leute, die die Maschinen permanent laufen haben, dass nicht um 3 in der Früh dann über Skype einer anruft und sagt, ist bei dir auch 3, sondern dass man das ein bisschen unterbinden kann. Ja. Naja, natürlich. Ich meine, das geht sehr einfach. Ich kann aber ja natürlich einfach Daten irgendwo hin abladen. Ja, dann nehme ich halt nicht SkyDrive, sondern was weiß ich, das relativ Simpelste, was ich mit manchen Daten von meinen Apps mache, ich schmeiße einfach in den SkyDrive Pro Folder und weiß, okay, der wird im Hintergrund jetzt auf unseren SharePoint, der bei uns im Rechenzentrum steht, das mache ich dann mit sensitiven Daten, weil die darf ich dorthin legen. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist vielleicht, das ist meistens, ich habe das erlebt schon bei Windows 8, wenn man bei Banken redet zum Beispiel und dann sagt man, das ist super und da werden die Daten automatisch synchronisiert. Da weiß man dann auch gleich, wer von der Security bzw. so ähnlichen Jobprofilen da ist. Das kann ich natürlich auch abdrehen. Das kann der User für sich abdrehen. Er kann auch nicht opt-innen, er kann es abdrehen bzw. für Enterprise-Szenarien kann ich das natürlich auch mit Policies einfach abdrehen. Nicht, dass ich sage, hurra, jeder Kunde, dessen Daten ich offen gehabt habe, wird automatisch im Hintergrund weiter geschickt auf den Privatrechner. Und was wir eben auch gehabt haben, wichtiger Punkt, natürlich ein Behind-Touch. Es gibt Verbesserungen auch für die On-Screen-Tastatur und so weiter. Natürlich Keyboard, ein ganzer Haufen Optimierungen, die man sieht. Was wirklich ganz spannend ist, ich habe zum Schluss einen Link auf die ganzen Build-Sessions. Und wenn man sich die Search-Session anschaut, da haben wir gesagt, okay, bis dahin, bis jetzt habe ich 2 Tastendrücke gebraucht, jetzt brauche ich nur mehr einen, hochgradig optimiert. PDF-Dokumente, Sprachausgabe. So, und jetzt würde ich sagen,
bist du dran, oder?
Wir machen jetzt was.
Eine Demo.
Genau, wir machen eine Demo.
Code mal. Werden noch nie gesammelt gecodet? Jeder schon? Jeder WPF? Der da hinten nicht, den kenne ich nicht.
Ja, also, man muss manchmal Leute.
Also, ihr seid alle fit mit Gesammeln, insofern sparen wir uns ein bisschen die tiefgehenden Erklärungen.
Genau.
Nichtsdestotrotz, du zeigst jetzt ein neues Projekt, oder?
Nein, aber das ist nur Projekt. Das von vorher mit dem Toast. Ich verwende nur das Server Visual Studio Instanz. Okay, dann gehen wir her und ich starte nur noch ganz schnell. Ein kleines Tool, weil da tue ich mir bei manchen Sachen etwas leicht beim Zoomen. So, das heißt, das Erste, was ich jetzt tue, ist, ich gehe einfach her und starte ein neues Projekt. Das ist weniger. Wer hat noch nie mit Visual Studio was gemacht? Naja, gibt es vereinzelt. Gut, das heißt, wir gehen einfach hin und ich sage, okay, ich möchte in dem Fall, das wird dann ein Unterschied sein zum Hannes, seiner ein Thema, ich möchte C-Sharp verwenden, lustig, mit dem auf dem Beamer flackert das.
Das ist doch ziemlich unscharf, das C-Sharp.
Ja, der Beamer ist überhaupt ein bisschen lustig, vor allem sehr cool. Jetzt hat man nämlich der Beamer die Auflösung verstellt, nämlich auch bei mir da. Das heißt, ich sehe auch nicht mehr bei mir. So, Windows Store, und ich mache einfach einmal eine Blank-App, so wie sie das gehört. Ich schmeiße immer alles schon am Desktop, darum vielleicht stört mich das auch nicht. Ich mache jetzt eine neue App und ich bekomme quasi da seitlich meine Applikation. Halt, wenn ich das Plus-Taste erwischen würde, würde ich mich da hineinzoomen. Das heißt, ich habe da jetzt ganz normal, genauso wie wenn ich Silverlight-Applikation mache, genauso wie wenn ich eine WPF-Applikation machen würde, das Thema mit Gesammeln und Code Behind und so weiter. Also das heißt, wir haben nicht wirklich irgendwelche Neuerungen. Was durchaus spannend sein kann oder was spannend ist, ich habe jetzt erst einmal kurz gesagt, wir leben ja mit Windows 8 in so einer Art Sandbox. Nicht jetzt so restrikt, wie wenn ich in einer Browser-Applikation mache oder wenn ich im Browser was mache, aber trotzdem. Und ein wichtiges File ist das Application Manifest. Und was wir da drinnen sehen, ist, dass sie da jetzt, ich probiere es nochmal, ich bin ja. Was wir da jetzt sehen, ist, dass ich quasi einige Dinge einstellen muss. Das schafft der Beamer überhaupt nicht. Das heißt, dass man da jetzt Dinge einstellt, die ich aus der Sandbox haben will. Da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt sieht man, da hat sich ein bisschen was geändert von 8.1. Wir haben natürlich oben die Sachen, ich unterstütze nur Landscape, nur Portrait oder ich unterstütze alle Formate, wie der User mein Tablet heute. Das ist alles okay. Ich kann da einstellen, die minimale Breite, wie breit meine Applikation mindestens sein muss. Das sieht man dann, wenn der User das rüberzieht und die Applikation würde kleiner werden als die minimale Breite, dann hat man so einen Effekt, dass man sieht, okay, jetzt geht die App in den Hintergrund. Das ist klassischerweise bei 8.1 500 Pixel, um aber auch die alten Apps nicht anpassen zu müssen, kann man die auf 320, also den alten Snapped-Mode haben. Wir haben dann da eine Reihe von neuen Größen, bei den Teils, die man hat, wir haben nicht nur die quadratischen, sondern wir haben große und so weiter. Also all diese Dinge kann man da natürlich einstellen. Was ich sehr spannend finde, ist, ich kann auch machen diesen Teil-Update. Das ist, ich habe leider keine 8er-Maschine gefunden. Aus meiner Sicht ist das neu. Ich kann jetzt zum Beispiel gleich bei so einem Teil sagen, okay, ich möchte quasi ein Live-Teil implementieren. Und die Implementierung schaut einfach so aus, dass ich da sage, okay, geh bitte, was weiß ich, jede halbe Stunde, geh bitte auf eine URI und hol da von der URI das, die Template-Beschreibung. Das heißt, ich kann quasi Live-Teil machen, ohne dass ich was programmiere, und dann kann ich einfach auf dem Server einfach immer dieses XML-Template verändern, wenn ich das möchte. Sehr spannend sind das Thema Capabilities. Das heißt, dort ist jetzt genau der Bereich, wo ich eintrage, wo möchte ich denn aus der Sandbox hinaus? Das heißt, wir sehen da so Sachen wie Internet, das ist das Einzige, was normalerweise eingeschalten ist. Wenn ihr Applikation schreibt, die nicht keine Internet-Connection braucht, bitte abdrehen, sonst fällt das bei der Zertifizierung auf. Also bei der Zertifizierung werden auch solche Dinge überprüft. Wenn ich da alles anklicke und dann nichts davon brauche, dann kriege ich die zurück. Würde es auch nicht machen, weil der User vielleicht etwas geschreckt ist. Der User sieht die Dinge, und wenn ich das erste Mal, jetzt nicht auf Internet, aber bei vielen Dingen Webcam, Libraries und so weiter, beim ersten Zugriff sagt das System automatisch, du, die App möchte gerne auf die Webcam zugreifen, willst du das erlauben? Explizit Opt-in, das heißt, der User soll in Kontrolle sein. Wir sehen da so Dinge wie auf Picture Library, Music Library, das heißt wirklich sehr fein, granular, dass man das einstellen kann. Und man wird die Leute auch fragen, ja, wenn ich ein Sudoku mache und beim Sudoku einbaue, dass ich die Webcam brauche und das Mikrofon, dann wie habe ich gute Chancen, dass ich das bei der Zertifizierung, dass irgendeiner zurück sagt, schaut komisch aus. Ja. Und abhängig von der Alterseinstellung ist es nicht erlaubt. Also wenn ich sage, okay, ich mache jetzt eine App für Dreijährige und die braucht alle Zugriffe, dann werde ich bei der Zertifizierung Probleme haben. Außer ich kann es gut begründen. Das ist auch ein Tipp, dann würde ich bei der Zertifizierung hineinschreiben, bei Dreijährigen ist es wurscht, das ist nicht erlaubt, aber auch bei den Älteren würde ich dann hineinschreiben, warum das ist. Ich denke mal, ich werde nachher die Picture Library verwenden, darum klicke ich die da gleich an, weil sonst vergiss es und wir verlieren wieder Zeit. Dann habe ich Deklarationen, wo ich deklarieren kann, was möchte denn die App sonst machen. Brauche ich irgendwelche Picture Provider, brauche ich irgendwelche Contracts, die ich verwenden möchte. Möchte ich, was weiß ich, File-Safe-Picker, irgendwelche Protokolle. Das heißt, ich kann da relativ genau definieren, wie meine Applikation aus dieser Sandbox ausbrechen möchte. Okay, dann tun wir mal ein bisschen was. Wir haben im Moment, wir haben eben zuerst auf dieses Ding geklickt, Blank App. Das ist, glaube ich, eines der genauest beschriebensten Templates, was es gibt bei Visual Studio. Man kriegt den Splash-Screen und dann kriegt man Blank App. Ja? Nicht schrecken, diese vier Zahlen da oben sind nur in der Debug-Version da. Das linke ist, wie oft das Ding refreshed wird und so weiter. Das kann man abdrehen, aber lassen wir es mal. Das heißt, wir haben jetzt da mal eine leere Applikation. Bauen wir jetzt mal was sehr, oder tun wir jetzt einmal irgendetwas. Das heißt, ich gehe jetzt herein in diese Main-Page. Das ist ganz normales Gesammel, wie wir es vorher gesehen haben, auch mit der WPF-Applikation. Der einzige Unterschied ist, das heißt Page, das heißt bei Silverlight, was auch Page oder was? User Control. User Control. Also das ist so der Hauptunterschied, plus natürlich ein paar andere Namespaces. So, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich schmeiße da mal irgendein. Warum habe ich meine. Sehr spannend. Ich will eigentlich meine Controls haben und habe keine Controls. Das ist sehr spannend. View. Toolbox. Das. Ah, ich bin erleichtert. So, das erste, was ich jetzt nehme, ich nehme einen Textblock. Das ist bis jetzt auch schon gegangen. Schmeiß einen Textblock. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich ihn rüberziehe. Schmeiß den da einfach relativ einfach hinein. Ich gehöre zu den Leuten, die dann eher im Gesammel editieren, also statt mit den, wobei man, es gibt dann ja mit Blend also eigene Designer-Tools, die man da verwenden können. Die Idee von dem, was ich da haben möchte, das soll die Überschrift von der Seite werden. Die Überschrift, das ist spezifiziert in den Guidelines, gefällt mir nicht so sehr. Es gibt diese Modern UI, ist a Design Language. Das ist ein bisschen was anderes, als wie Guideline ist, wenn ich sage, okay, der OK-Button muss 100 Pixel von links und 500 von oben sein, dann ist der OK-Button 100 Pixel von links und 500 von oben und wenn er 101 ist, dann ist das gefällt. Die Idee von den Modern UI ist, dass man sagt, wir glauben, dass das die richtige Art ist, Design zu machen und da gibt es Empfehlungen drinnen. Manche sind ein bisschen strenger, manche ein bisschen weniger. Das ist so, wie was wir heute halt das Umgehen haben. Ja, also was weiß ich, strenge Guidelines, die es auch bei uns im Haus gibt, ist, wenn wir zu einem Kundentermin gehen, müssen wir angezogen sein. Das ist, mein Chef sitzt da hinten, ich glaube, das ist eine relativ strenge Guideline. Ja. Wir haben jetzt nicht die Guideline, ich muss einen schwarzen Anzug der Größe 48, also Gott sei Dank, sonst war ich nicht da, einen schwarzen Anzug der Größe 48 tragen, mit einem Baumwollhemd, mit einem feinen blauen Karo und einer grünen Krawatte dazu. Und irgendwo da dazwischen bewegt sich, das ist ein bisschen vergleichbar. Und das ist jetzt nicht, dass ich sage, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es ist einfach, das ist die Welt, wo wir uns bewegen wollen. Also ohne da jetzt ins Design hineinzugehen. Und da ist ja halt die Empfehlung, okay, die Überschrift sollte möglichst dort sein. Es gibt dann eine Empfehlung für Font Family. Was man auch sieht, ist, dass sie das Autocomplete und die Hilfe verbessert hat. Font Family würde ich gerne Segoe UI, da muss man schauen, dass es richtig da ist. Man kann es ja seitlich einstellen, da kann man sie dann nicht verschreiben. Und dann hätte ich gerne die Font Size. Font Size ist für die Überschrift 42. Damit sollte ich eigentlich jetzt alles haben, was da oben drinnen ist. Und wir haben einmal die erste Windows 8 App gebaut. Pah. Das heißt, dass auf 90% derer, die da sind, kann ich jetzt sagen, wir haben zumindest schon mal gesehen, wie eine Windows 8 App gebaut worden ist. Und es hat nicht so schlimm. Das ist kein Unterschied. Ja, wenn ich das selber in WPF mache, merken sie keinen Unterschied, außer dass ich glaube, Textblock gibt es dort nicht, sondern muss ich die Textbox nehmen. So, dann schauen wir mal weiter, was ich machen kann und schauen wir jetzt, dass wir ein paar neue Sachen einbauen. Und das war auch etwas wieder das Verhältnis in der Kategorie, was sich viele Leute gewünscht haben. Und viele Leute hätten gern alle Controls gehabt, die sie zumindest unter Silverlight gehabt haben. Wir wollen nicht so sein. Was nicht geben, natürlich, es gibt einen ganzen Haufen an Neuigkeiten, die dazu gekommen sind. Und schauen wir an, etwas, was sehr viele Leute, wenn ich nicht schreibe und tippe, dann habe ich vergessen, dass ich die Applikation da hinten abdrehe. Was ich jetzt habe, es gibt jetzt zum Beispiel so neue Sachen wie Flyouts, das war etwas, was wir auch immer wieder gesehen haben, das heißt, ich möchte jetzt an diese Überschrift ein Flyout attachen und ich möchte nur das kurz herzeigen, wie einfach das geht. Wenig überraschend muss ein attachedes Flyout, da kann ich nur Flyout attachen. Okay, soll so sein. Und in dieses Flyout möchte ich jetzt eine Textbox hineingeben. Und nicht einen Textblock, sondern eine Textbox. Der ganzen geben wir einen Namen. Die Idee dahinter ist die, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt quasi da oben meine Überschrift ändern können. Ich weiß nicht, wer sowas schon gehabt hat. Ich habe auch eine Applikation gemacht, die über den ganzen Schirm herumspaziert, weil sie die User nie einigen haben können, was die App haben wollten. Da habe ich gesagt, okay, alle Stunde ist für jeden Arme an der richtigen Stelle. Vielleicht machen wir sowas Ähnliches, ja. Und ich sage jetzt, okay, wir nennen das MyText und dann geben wir jetzt irgendwas anderes.
Dein Textblock musst du noch auf und zu machen.
Ja, ich wollte da hinten ja noch was dazu schreiben. Etwas, was ich überhaupt nicht mag, sind Touchpads. Also die sind üblicherweise überklebe, da bin ich nur da noch nicht dazugekommen. Ich schreibe da hin Katapult, Teilnehmer, so in etwa halt. Das heißt, wir haben einen Text und jetzt mache ich einfach nur die Textbox zu und wir sind glücklich. So, was jetzt natürlich noch nichts hilft, ist das Flyout ist defaultmäßig geschlossen, das ist nur halb so lustig. Das heißt, wir machen das jetzt einfach auf, das heißt, ich möchte, wenn ich auf diesen Textblock drauf gebe. Was jetzt ein Unterschied ist zu WPF, wir leben ja auch in einer Touch-Welt. Das heißt, es gibt jetzt nicht so Events wie Maus-Touch oder Maus-Left-Right, sondern der Einfachheit halber nennen wir die Tapt. Was für mich einfacher ist, weil da soll sich das System überlegen, das funktioniert sowohl mit Maus als mit Touch. Ich drücke nochmal auf Tab, dann generiert er mir gleich einen vielsprechenden Namen für die Funktion, die aufgerufen wird, wenn es da drinnen ist. So, Wir gehen zu der Definition, das heißt, die wird jetzt aufgerufen, die Funktion, sobald ich da draufklicke. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich sage der FlyOutBase, sage ich, bitte mach einfach dieses Attached FlyOut auf. Und zwar das attachte FlyOut vom folgenden, von der Textbox, also von dieser Überschrift. Das muss ich dann noch konvertieren in ein Framework-Element. Und damit ist er glücklich. Und was wir jetzt natürlich noch machen wollen, aber das hat jetzt wieder eigentlich mit das ist genauso in WPF, das würde ich genauso in Silverlight machen. Was wir jetzt machen ist, wir können jetzt das Flyout-Fenster schon aufmachen, aber ich möchte ja, dass er aus dem Flyout übernimmt, den Wert, den ich dort eingeben habe in die Überschrift. Das heißt, das mache ich einfach so, dass ich da hinten gehe zu dem Text und sage dem Text, okay, du bist kein fixer Text, sondern wir machen ein Data-Binding. Okay, das heißt, ich bin etwas verwirrt, okay, entschuldige. Normalerweise. So, das heißt, ich sage jetzt, ich möchte einfach ein Data-Binding haben, und zwar möchte ich binden mit den Elementen. Sie sehen im Übrigen auch, das ist eine Änderung im Visual Studio, die schon hilft, auch bei Data-Binding habe ich Code Complete und so weiter. Das hilft etwas, nicht nur für Demos, dass man einfach sie weniger leicht verschreibt. Und den Pfad, den ich gern hätte, das heißt, ich möchte natürlich auch einen Wert haben. Das heißt, was ich jetzt sage, bitte binde dein Text-Property, binde das an dieses andere Control, nämlich an dieses Flyout-Control und dort bitte auf die Property Text. Den alle sammeln hier, also das ist genau der ganz gleiche Data-Binding-Mechanismus. Also
ich glaube, dass du hinten noch den Textblock
ja, make this thing. Du genau. Hast besser geschaut wie ich. Ich bin den Textblock nicht zugemacht.
Du hast einen zugemacht. Das ist ein Lehrer. Du musst einen zu.
Moment. Schau mal. Ah, das ist gefinkelt. Ja, gut, danke. Das heißt, ich würde natürlich dieses ganze attachte Zeug und so weiter, möchte ich ja nicht nachher ins Freie, in die freie Luft attachen, sondern ich hätte es ja gern da. Das gehört natürlich zu dem Textblock dazu. Danke. So, und wir schauen jetzt. Katapult-Teilnehmer, ich klicke drauf, ich kann jetzt da oben das ändern, kann meine Überschrift editieren, das heißt, ich kann dem Entwickler sagen, okay, wenn euch das nicht passt, was ich da oben hingeschrieben habe, dann ändert es euch. Ihr könnt das auch jetzt abspeichern und so weiter. Dasselbe funktioniert natürlich auch, wenn ich mit dem Finger draufklicke und wenn ich dann da oben reingehe und jetzt kann ich da schreiben und ändern. Was Windows auch da erkennt, ist, er erkennt aber, dass Tastatur drauf ist oder nicht und je nachdem macht er automatisch die Screen-Tastatur auf oder zu. Okay, wie stehen wir in der Zeit? Hast du einen Überblick? Ich habe nicht einmal Uhr, also darum ist der Überblick etwas eingeschränkt. Da unten nicht die Uhr. 33.
Da, ich darf. Ich darf, oder?
Okay.
Ich weiß mein PIN nicht mehr.
Na wurscht, ich lasse dir deinen PIN suchen und ich tue dabei so, als wie wenn ich genug Zeit hätte.
Willst du noch weiter, oder?
Ich kann, nein, tu mal weiter. Ich könnte noch was weiter erzählen. Okay, gut. Okay, das heißt, das war jetzt quasi nochmal so die Einführung in das Ganze. Was wir jetzt im weiteren Schritt machen, ist, dass da Hannes quasi dann übernimmt. Da muss ich noch zuerst kurz was sagen. Slide, Gesammel und so weiter.
Gut. Gesundheit. So, eine der wichtigsten Fragen war natürlich, welche Controls gibt es denn eigentlich neu, beziehungsweise Andi hat vorher schon erwähnt, die und die Controls. Und es gibt ein paar, die extrem einfach sind, wo man sagt, warum nicht gleich? Date-Time-Pickers zum Beispiel sind jetzt drinnen. Da würde man sagen, naja, selbstverständlich, es gibt Leute bei Microsoft, sagen, dass der automatisierte Test sehr, sehr lange dauert, um diese weltweiten Szenarien von Kalendern abdecken zu können. Also das ist als Controls jetzt enthalten. Wir haben, zeig mal die Anwendung bitte, von den Controls. Wir haben also innerhalb vom XAML dann entsprechend auch leichte Veränderungen von der XAML-Syntax. Das kennt man vielleicht so nicht direkt, wie man mit diesem Datetime-Picker spricht. IntelliSense-Unterstützung, klar, selbstverständlich. Flyout haben wir vorher schon gesehen, in einer Anwendung, wie man es eigentlich gar nicht
glaubt, dass man es so anwendet. Der Standardfall für Flyouts ist ja in Visual Studio, in Windows 8.1 immer der Settings, die Settings-Problematik. Und da gab es bisher einen für Windows 8 Anwender bzw. Programmierer, das Callisto Flyout von Tim Heuer, das programmiert worden ist. Das ist jetzt native drinnen, ist einheitlich, ist sehr einfach zu verwenden. Genau das gleiche, was wir vorher im Code, im XAML-Code gesehen haben, wird also für das Settings Flyout auch verwendet. Es gibt ein Template dafür in Visual Studio, um den gesamten Prozess abzukürzen und einfach ein Flyout oder ein Settings zu machen. Ja?
Generell kann man vielleicht sagen, das Ziel war, dass man jetzt Apps schreiben kann, die in den Store kommen und die keine Third-Party-Libraries brauchen. Das war so der Hintergrund.
Gut, dann gibt es noch ein paar Features, auf die ich vielleicht gar nicht so eingehen möchte. Ich nehme mal den Aufhänger Designtime Experience und habe mir ein Beispiel überlegt. Und ich hoffe, das klappt hier auch alles. Das wird sicher lustig. Lustig wird es deswegen, sieht man mein Screen ja, weil ich Visual Studio brauche, nicht mit meinem Standard-Keyboard tippe und ihr kennt das alle, dann steht man da wieder Tipp-Tap. So, ich mache ein neues Projekt auf und mein Ziel ist es jetzt, euch zu zeigen, wie man an eine Windows 8.1 Anwendung herangeht und warum eine Windows 8.1 Anwendung vom nicht nur vom User Interface Design, sondern auch von der Architektur her etwas sehr, sehr anderes ist, wie eine normale große Anwendung. Also das erste ist, Apps werden in der Regel kleiner. Also sie werden einfach zerlegt. Ja. Die Aufgaben sind sehr, sehr speziell. Und Katapult, sehr spannend. Und Apps haben in der Regel auch nicht so ein dickes User-Interface oder dickes Hardware-Interface dahinter, sondern sehr schmales. Und Apps bekommen auch ihre Daten woanders her. Also in der Regel ist es nicht so, dass man einen SQL-Server auf dem Tablet installiert und einen SQL-Server-Admin noch mit delivered, der das auch konfigurieren kann, sondern irgendwie kommt das Zeug sehr aus der Wolke, aus dem Internet oder sonst irgendwo her. Und mein Szenario hier ist, ich werde euch, ich habe schon mal, falls irgendjemand mitspielen will dabei, ich werde euch die Möglichkeit geben, hier interaktiv einzusteigen. Also wie gesagt, wer mitmachen möchte, kann diesen QR-Code hier scannen oder die Website eingeben, ppdv.at/katapult-aspx und ihr werdet mir dann Daten schicken und diese Daten möchte ich anzeigen. Und in dieser Problematik steckt einiges drinnen. Eine klassische WinForms-Anwendung ist damit eigentlich überfordert, weil das ja ein eventbasiertes System ist. Also jemand drückt auf einen Button, dann passiert irgendwas und dann passiert irgendwas anderes. Bei solchen asynchronen User-Interfaces, wie es eine Windows-Store-App hat, ist es ganz anders. Das User-Interface wird dargestellt und im Hintergrund passiert irgendwas und wenn irgendwas passiert, muss das User-Interface das mitbekommen. Das ist für Leute, die mit MVVM zu tun haben, eigentlich tägliches Brot und Butter. Wer verwendet MVVM als Entwurfsmuster? Also es ist ungefähr hier so ein Viertel der anwesenden Teilnehmer. So, ich tue das mal weg in der Zwischenzeit. Und dann programmieren wir drauf los. Also ich muss hier ein bisschen Mut zur Lücke beweisen. Das heißt, ein paar Dinge weglassen. Das erste ist, worüber wir nachdenken, ist das Datenmodell. Also ich werde nicht versuchen, hier auf Patterns rumzureiten, aber irgendwie brauche ich ein Datenmodell. Und das einfachste Datenmodell, das mir auf Anhieb einfällt, ist, nämlich irgendwie muss ich diese Nachrichten hier verwalten und ich nenne die Teilnehmer. Das ist immer ein Teilnehmer. Teilnehmer. Und da drin gibt es ein paar, machen wir es noch public, wenn wir ganz sicher sind, Property, ein paar Eigenschaften, zum Beispiel das Datum. Achtung, gleich fallen ein paar Leute tot vom Stuhl. Übrigens für die Remote-Teilnehmer, hier sind schon alle gegangen, weil keiner VB sehen möchte. Public, Property, Nachricht, ich kann nichts anderes. String. Oder soll ich das hier machen? Moment, damit ihr euch heimisch fühlt. Public Property. Was brauchen wir denn noch? Ah, Geodaten hängen wir uns noch rein. A String. So. Gut. Also jetzt habe ich irgendwie ein ganz, ganz primitives Modell gebaut. Für die ganz hinten. So schaut es aus. Und wer so ein bisschen damit zu tun hat, jetzt muss ich mich irgendwie darum kümmern, was ist eigentlich der Teil, der mit dem User Interface spricht. Man nennt das gemeinhin irgendwie ViewModel. So, add new class. Jetzt überlege ich mir, wie komme ich zu den Daten. Katapult VM. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Und was tut man in so ein ViewModel alles Schönes rein? Oder was kommt da rein? Na, grundsätzlich geht es darum, eine Liste der Nachrichten darzustellen. Das heißt, also ich brauche irgendwie eine Eigenschaft, ein Property, Public Property, und die nenne ich jetzt Teilnehmerliste. Ich sehe schon jetzt hier die Leute auf Twitter und auf Facebook schreiben, wie scheiße dieser Code eigentlich ist, den ich hier gerade tippe. As, was nehmen wir denn? Observable Collection. Warum eine Observable Collection? Weil damit die Liste die Möglichkeit hat, Nachrichten ans User Interface zu schicken und die Daten zu aktualisieren. So, dann brauchen wir natürlich auch noch was Schönes, Public SubNew. Und in diesem Bereich geht es darum, dass ich die Liste irgendwie füllen muss mit Daten. Und das ist etwas sehr, was ich persönlich sehr sexy finde, ist der Ansatz, wie man mit Design-Time-Daten zur Entwurfszeit Interfaces bauen kann, wo man auch sieht, was passiert. Ja? Also WYSIWYG sozusagen in reinst Form. Das geht natürlich auch mit Expression Blend, dass ich die Daten eigentlich per Drag and Drop am Ende des Tages zusammenbekomme. Zunächst einmal füllen wir unsere Liste. Das ist sehr sexy, wie das hier funktioniert. Und dann überlege ich mir, okay, was passiert eigentlich jetzt? Bin ich im Design-Mode? Design-Mode enabled. Denn irgendwas Schönes. Und else irgendwas anderes Schönes. Wir sind jetzt momentan im Design-Mode. Und im Design-Mode hängen wir dann in die Liste, in die Teilnehmerliste, ein paar Einträge rein. Das ist ja alles nur Fake, sozusagen für einen Designer. New Teilnehmer. New Teilnehmer with geschweifte Klammer, Punkt, Datum gleich date.now, Komma, Punkt, Nachricht. Wie kann die einzig wahre Nachricht eigentlich nur lauten? Oh Gott, World. Und dann noch ein Komma und dann gebe ich schon Ruhe. Punkt Geo habe ich noch gesagt, möchte ich auch noch dabei haben. Wie sehen Geodaten ungefähr aus? Wer kennt seine Heimatadresse als Geodaten? Niemand? Findet man welche? So, 5, 6, bin gespannt, muss nachher dann schauen, wo das ist. Das sind bestimmt Bahamas oder irgendwas in die Richtung. Okay, also ich habe jetzt einen Eintrag drinnen und jetzt machen wir natürlich noch Steuerung. Wie bitte? Sibirien. Waren Sie da schon mal länger? So, dann haben wir also drei Einträge. Das ist also im Wesentlichen das Modell. Damit sind wir auch schon gut. Und jetzt schauen wir in den Xaml-Code rein. Und ich bin immer sehr, sehr gespannt, ob ich bilden muss und wie viele Fehler ich jetzt gerade eingebaut habe. Also jetzt wird das Modell deklarativ instanziert. Wer weiß, wie das geht? Niemand? Page.dataContext. Das ist quasi, jetzt weise ich dieser Page zu. Du bekommst dieses Objekt geliefert und das Objekt muss ich auch noch instanzieren. Local Katapult VM. Das sieht ja unglaublich gut aus. Und es ist jetzt blau unterwählt. Was fehlt mir?
Der Namespace mit Using.
Nee, das ist es nicht. Noop, New ist wahrscheinlich irgendwie nur irgendwas anderes. Ignorieren wir es einfach mal. Ignorieren ist immer eine coole Methode. Wer länger verheiratet ist, kennt das. So, und jetzt geht es also darum, dass ich ja irgendwie darstellen muss. Customer Help mit Bild. Bilden wir halt einfach mal. Und dafür nehme ich in der Regel ein Grid View. So, hier die Überschrift fehlt jetzt. Oh Gott, was habe ich mit dem Grid View gerade angestellt? Also an dieser Stelle arbeite ich eigentlich lieber mit Blend, muss ich dazu sagen. So, jetzt habe ich es erwischt. Mach es ein bisschen größer. Und was an Xaml mir wirklich extrem gut gefällt, ist die Templating Engine. Also zunächst einmal gehe ich her. Machen wir es auch größer, damit auch die Armen hinten was sehen. Gehe ich her und binde die Item Source an das View Model und zwar an die Katapult Teilnehmer, so heißen die nicht so. Teilnehmerliste heißt sie. Teilnehmerliste, genau, perfekt. So, jetzt bin ich also hier drinnen und habe den Kontext zugewiesen. Und jetzt mache ich genau das Gleiche, was vorher Andi gemacht hat. Ich mache das Ding auf und fange an zu templaten. Und zwar, welches Template brauche ich hier an dieser Stelle? Nämlich das Template, wie die Items dargestellt werden. Das gehört so. Grid View.items. Das ist mit der fremden Tastatur. Item Template hört sich extrem gut an. Und im Item Template fange ich dann an, die Daten zu binden. Und da mache ich eine schöne Box außenrum, um das anzuzeigen. Border. Und die Border kriegt, ich bin hier 68 geboren, ich bin Revolusa. 10 runde Ecken. Geht gar nicht, oder? Und dann noch eine Weite von 300 und das Rumspringen hier, eine Höhe von 200 und eine Farbe braucht sie auch noch, hier die Border braucht eine Farbe. Background ist blue, beige, sei es wie es sei, beige ist auch gut. Ihr seht schon, dass hier jetzt echt zur Entwurfszeit die Daten schon auftauchen, beziehungsweise drei auftauchen, weil es drei Datensätze sind. Und in die Border, das ist ja so XAML-typisch, kann man nur ein Kind-Element reinlegen. Deswegen brauche ich noch ein weiteres Element, nämlich ein Stack-Panel, damit ich das Zeug irgendwie hinstapeln kann. Und jetzt staple ich mal Textblöcke. Sag hier, Text ist gleich Binding. Und hier muss ich wirklich IntelliSense loben. Das ist sehr, sehr gut geworden. Was möchte ich binden? Die Nachricht. Da. Und dann machen wir noch Font Size ist gleich 21, das ist die Überschrift und so. Und nochmal ein Textblock. Text ist gleich Binding. Datum habe ich es genannt. Das machen wir normal groß. Ups, da bin ich jetzt irgendwie verrutscht. Und noch ein Textblock. Und dann geben wir auch schon wieder Ruhe. Textblock, Text. Binding. Geo. Da. Das Blau hat eigentlich einen guten Grund gehabt, weil weiße Schrift auf beigem Hintergrund ist das, was Designer nicht tun sollten. Blue. Besser. So, was sieht man hier? Man sieht hier in der Tat, dass es. Na, man sieht doch was.
Also, ich sehe, dass dort was Weißes ist.
Das ist so deutlich zu sehen. Ja? Wer das nicht sieht. Gott, weg mit dem. So, also ich sehe so schon zur Entwurfszeit, dass die Daten da sind. Das ist, damit kann ein Designer auch arbeiten. Und wir bohren das natürlich noch ein bisschen auf und habe also jetzt quasi eine Anwendung, die noch nichts tut. Und um es aufzubohren, nehme ich SignalR. SignalR ist eine Erweiterung, über die ich lange sprechen möchte. Aber damit habt ihr die Möglichkeit, verschiedenste Plattformen, also es kann Browser sein, es kann WPF sein, kann sonst irgendwas sein, mit eurer Windows 8 App zu verbinden und umgekehrt. Und ich nehme einfach ein Nugget Package und sage hier, ich möchte also SignalR haben. Das Package SignalR und zwar den SignalR Client. Den installieren wir, das dauert ein paar Sekündchen. Das war es eigentlich auch schon. Und nun geht es darum, dass ich wieder in mein Modell zurückgehe. Ich fasse also gar nicht mein User-Interface an, sondern wirklich nur mein Modell und muss mir drei Dinge überlegen. Nämlich Nummer eins ist, was soll passieren, wenn es passiert? Und dafür brauche ich einen Proxy. As I Hub Proxy heißt das Ding. Das ist deswegen, warum ich diese Programmiersprache nehme, weil die meinen schlampigen Tippstil echt frisst. Und dann gehe ich in den Else-Zweig rein und überlege mir halt also, was ich dann tue. Und dann sage ich Hub Con ist gleich, mache eine schöne Hub Connection auf. Connection und zwar auf die URL http://. Das müsste reichen. Und jede Connection hat verschiedene, ich würde sagen, Endpunkte. Den brauche ich dann auch noch, um den Proxy zu generieren. Hub ist gleich Hub Connect. www.createhub.proxy. Und der Proxy heißt bei mir einfach so Katapult. Das ist in diesem Service im Wesentlichen so festgelegt. Und dann muss ich noch irgendwie mit einem komischen Event umgehen, damit ich auch was mitbekomme, wenn etwas passiert. Und dieser Dienst liefert mir zwei Strings zurück. So. Und die Methode, die er auslöst, das ist auch im Dienst definiert, heißt halt empfangen. Da fehlt noch was, und zwar der Address of, wo möchte ich hin, Nachricht erhalten. So, gut, und dann sollte man noch was Nettes machen, das habe ich in meiner Übung mal, ich habe es vorher nochmal durchprobiert, dann habe ich den Start vergessen, habe mich gewundert, warum es nicht läuft. Okay, so, dann brauchen wir noch das hier, wir sind nur noch zwei Zeilen Code vom Erfolg entfernt. Die Implementierung ist nicht ganz korrekt, ich brauche zwei Parameter, zwei Strings, die Nachricht und die Geodaten. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie kriege ich das Zeug ins User Interface zurück? Eigentlich ist es relativ einfach. Ich muss mich ums User Interface ja nicht kümmern. Ich spreche also jetzt nicht mit irgendeiner Liste oder mit einem Grid, sondern ich sage Teilnehmerliste. .add, das haben wir vorher schon geübt. New Teilnehmer. With. Klammer, ich jetzt kopieren soll, geht schneller. Datum ist gleich date.now. Komma. Punkt, Nachricht. Ist gleich T, Punkt Geo. Ich möchte also genau wissen, wo er sitzt. Ist gleich G. Geschweifte Klammer zu. So, alles gut. Funktioniert das? Wer glaubt daran, dass es funktionieren wird? Echt?
Ja.
Sonst niemand?
Ich bin optimistisch.
Okay. Funktioniert nicht. Das ist ja eine der Eigenheiten von Store-Apps, dass nichts funktioniert. Nein, der Punkt ist, dass das hier immer im Background-Thread läuft. Und ich entsprechend keinen Zugriff auf das User Interface habe. Das ist ein wichtiges Konzept, um die User Interfaces nie blockierend zu gestalten. Also Microsoft sagt, glaube ich, 50 Millisekunden ist die Toleranzzeit und alles andere muss im Background-Thread laufen. Und um das hinzubekommen, muss ich dispatchen. Deswegen brauche ich noch zwei Zeilen Code. Diese zwei Zeilen Code habe ich jetzt schon viermal versprochen, glaube ich. Dispatcher ist gleich. Was brauchen wir denn? Dem Dispatcher. Nein, wir brauchen nicht ist gleich, sondern wir as Windows Core Dispatcher brauchen wir. Dispatcher. Was hättest du denn gerne? Windows UI Core. Ist fein und dann diesen Kontext muss ich noch irgendwo zuweisen. Das ist die Stelle wahrscheinlich nicht die dümmste. Dispatcher ist gleich window.com. Current. Punkt, was nehmen wir denn? Core Window. Das kommt immer gleich automatisch. Das ist voll cool. Einfach nur Punkt tippen und dann steht genau das da. Das nennt man, das Visual Studio kann Ahnungen deuten, oder?
Ja.
Glaskugel-Feature heißt das. Ja, genau. Du oder Meme-Button. So, ich habe den Dispatcher und jetzt muss ich noch dispatchen. Und da passiert etwas, was wenige wirklich kennen werden. Nur solche Leute wie ich, die VP verwenden. Core Dispatcher normal. Was brauchen wir noch? Ja, genau. Sub. Kennt ihr das? End Sub. Wie heißt das? Funktionalität? Nicht? Okay. Dann machen wir hier noch drauf. Asynchronität, damit es asynchron laufen kann und den Thread hier nicht blockt an dieser Stelle. Das ist eine Lambda-Expression, oder? Nicht? Ich würde sagen, das ist eine Lambda-Expression hier.
Ich war jetzt unsicher, ob das in Visual Basic auch so heißt. Ja.
Function wäre, da müsst ihr Function schreiben, aber im Wesentlichen ist es so. Ja, Function, okay. Also das ist alles, was es in C-Sharp auch gibt, das ist der Punkt. So, jetzt kommt der extrem spannende Teil. Habe ich irgendwas vergessen? Local Machine.
Jetzt glaube ich auch nicht mehr dran.
Jetzt glaubst du nicht dran, dass das funktioniert.
Du hast so oft gesagt, dass du den Dispatcher hinschreibst, dass du mich verwirrt hast.
Okay. Das ist das, was Leute machen, die keine Ahnung haben, um ihr Code geht. Moment. Sie machen einen Breakpoint rein. So. Wo ist jetzt meine App? Meine App ist hier. Die docken wir mal hier ins Eck rein. Und dann hole ich mir mein Studio her. Das ist auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte eine Kachel kommen. Sie kommt nicht. Das ist eine ganz schlechte Geschichte. Und wir haben auch unglaublich wenig Zeit. Ich bin am Breakpoint. Boah, ich hab's. Und den Breakpoint nehme ich jetzt mal raus und schau mal, ob noch irgendjemand hier. Wo ist mein. Yep. Keiner kommuniziert mit mir.
Ja, er will mich nicht. Wahrscheinlich hast du mich ausgeblockt.
Nein, kann ich gar nicht. Aber ich überhöre das. Das ist die Frage, das finde ich immer so geil, wenn man irgendwie einem Benutzer irgendwas erklärt, wie das funktioniert. Er nickt. Und dann kommt die Frage, wie war das nochmal genau? Also, sehr cool. Ja. VB tut weh. Sehr cool. Okay, damit war ich ja mit Demo.
Du nimmst gar nicht, wurscht, was ich eingebe.
Du stirbst jetzt schon Schluss. Das sage ich jetzt nichts dazu. Ich
ja, sag's wirklich, dir später. Ja, wirklich. Ja,
okay. Ja, Andi.
Gut. So, schau mal, dass ich da wieder hinkomme. Ich hänge auf 3. Oder? Was? 3. Achso, nachdem du dein Ding umgedreht hast, ist der dritte nicht der dritte, sondern der zweite. Auf was ich kurz hinweisen möchte, ist, das haben wir jetzt so gedacht während deiner Demo, es gibt eine sehr gute Webseite, design.windows.com, und dort steht genau das, was wir gesagt haben, diese Designrichtlinien drauf, die wir brauchen und so weiter. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar Dinge an, wobei bei ein paar Sachen kann man abkürzen, nachdem alle Leute von der ersten da geblieben sind. Das Thema Performance haben wir schon kurz angesprochen heute. Es geht einfach darum, dass man wirklich sagt, schöne Applikationen, ohne die User Experience zu beeinträchtigen, eben diese Dinge, die der Hannes gerade auch kurz erwähnt hat, mit dem Hintergrund, dass man ein nettes UI, man kann das UI noch immer blocken, nur der Unterschied zu der Desktop-Welt ist, man muss wirklich aktiv was tun, um das zu machen. Hingegen in der Desktop-Welt muss ich eher aktiv schauen, dass ich es nicht blocke und solche Dinge. Eine ganze Reihe Startup-Performance, auch gesagt, dass man geschaut hat, dass die, einfach die Ressourcen schneller geladen werden. Das heißt wirklich ein ganzer Haufen Arbeit, die passiert ist, um die Apps schneller zu starten, schneller laufen zu lassen und so weiter. Das Video haben wir schon gesehen, das hat sich nicht verändert, wo man auch sieht, dass die Sachen drinnen ist. In Wirklichkeit, wenn wir uns anschauen würden, was da jetzt herauskommt bei dem, was der Hannes gemacht hat, was kompiliert worden ist, ist ein UpX-Paket. So wie jedes ordentliche File-Format in den letzten, glaube ich, 7, 8 oder so Jahren, ist das ein ZIP-File. Ja? Wenn man das ZIP-File aufmacht, würde man in Windows 8 sehen, dass diese Xaml-Files, als Xaml-Files, also sprich als Text-Files, in diesem Paket drinnen sind. Das hat sich geändert mit 8.1. Kein Xaml mehr in diesem ZIP-File, sondern binäre Repräsentation für Performance-Gründen, aus Performance-Gründen, dass man einfach dort die Zeit. Nicht bei so einem UI, wie der Hannes jetzt gemacht hat, dort habe ich nicht die Angst, dass das XAML zu kompliziert wird. Aber es gibt Leute, die riesige XAML-Beschreibungen haben. Dort kann das schon ein Thema sein, wie lange brauche ich, um das hineinzuladen. Eine spannende Frage, die nur ganz kurz mal, was ist jetzt, wenn ich aber mit HTML, wir haben jetzt sehr viel mit XAML gemacht, mit C# und VB, wir haben ja noch die anderen Welten. Was heißt das jetzt, wenn ich mit HTML und JavaScript unterwegs bin? Naja, im Wesentlichen ja dort ein ganzer Haufen Ding. Erstens, ich habe es schon kurz im ersten Teil an, es kommt ein ganzer Haufen der Unterstützungen der neuen kommenden Standards. WebGL, 3D-Grafiken, sowohl also für den Browser, als auch natürlich alles in den Applikationen drinnen. Encrypted Media Extension, Media Source Extension, das sind so Dinge, wo es von der W3C einen Standard gibt, wie die Streams verschlüsseln kann und so weiter. MPEG Dash, das wird hoffentlich das neue, ist der Streaming-Standard. Das heißt, dass man einen Standard hat, um streamen zu können. Wer heute was streamen möchte übers Web, weiß, dass das durchaus ein herausforderndes Thema ist und Point-Events. Internet Explorer, einen ganzen Haufen neue Dinge, wie neue, komplett überarbeitete Developer-Tools und so weiter. Und last but not least natürlich die ganzen Controls, die wir gesagt haben. Und wir haben nur einige erwähnt, so wie Hub-Control und so weiter. Nicht natürlich nur für XAML, sondern das Ganze natürlich auch für WinJS, also sprich für die JavaScript
Welt, wenn man es dort haben möchte. Eine Frage? Ja. Also die Frage war, kann ich auch Razer und Model View Controller verwenden?
Ja.
Nein, ASP.NET geht nicht.
Das ist der Unterschied. ASP.NET, wir können nachher noch kurz in der Pause. Grundsätzlich, alles was JavaScript ist, kann ich verwenden. Ich kann sehr wohl die JavaScript Libraries. Razer wäre jetzt wieder eine serverseitige Technologie, die dann HTML erzeugt. Aber ich kann zum Beispiel, es gibt ja MVVM-Libraries auch für JavaScript und Knockout zum Beispiel. Die kann ich verwenden. Es gibt ein Security-Thema dort, was aber bei vielen heute kein Thema mehr ist. Das war das, was ich gesagt habe, jQuery V2 hat auch ein kleines Problem gehabt, darum hat es dann einen eigenen Branch gegeben, mit 2.0 wurde das in den Main-Branch übernommen. Networking und Security, dort vielleicht, bist du spät, kurz was drüber, es gibt einen neuen HTTP-Client, ein neues HTTP-Client-API, was das Ganze ein bisschen vereinfacht, ähnlich, was der Hannes gesagt hat. Verbessertes Background-Downloading, also das mit dem Hintergrund unter und das ganze Thema virtuelle Smartcards, Fingerprint-Authentifizierung, also ein ganzer Haufen neuer Funktionalität. Auf der Bild haben sie gesagt, wie viele neue APIs, ich habe es nicht gemerkt, aber das waren auch ein paar tausend, also relativ viele neue APIs. Device Support haben wir auch schon kurz gesagt, auf der einen Seite die ganzen Protokoll-APIs wie USB, Bluetooth, Wi-Fi Direct, da gibt es jetzt schon coole Szenarien, ja. Das heißt, ich nehme einfach zwei Tablets, gehe mit denen zusammen und die sind connected und ich kann Daten austauschen. Oder was mir besonders gut gefällt, weil ich immer mit Druckern Probleme habe, wenn ich nie weiß, wie heißt der Drucker und so weiter. Ich gehe hin mit dem Tablet, klopfe mal an bei dem Drucker und die sagen, hey cool, wir können miteinander drucken. Und das Thema Point of Service, 3D-Printing, nein, das sind Dinge, die bei uns im Haus stehen jede Menge Drucker herum. Manche sind beschriftet, manche kann man dann erahnen, manche sind beschriftet anders als die Räume, die drauf sind. Also das heißt schon Sachen, die durchaus hilfreich sind.
Kurze Ergänzung, ich habe hier einen Wii-Controller, der funktioniert über Bluetooth und den kann ich super einfach an Windows 8 dranhängen. Ja? Einfach nur connecten und es gibt in der API einen Bluetooth-Stack nun, wo die auf die Raw-Events zugreifen kann und in meine Anwendung einen V-Controller einbauen kann. Der hat Infrarot, der hat Bewegungssensoren drinnen, alles Mögliche. Auch der 3D-Drucker ist von uns, vom PTV. Das ist super einfach gelöst, diese neuen Geräte da einzubauen. Da bin ich ja grenzlos begeistert, also super Möglichkeiten.
Ja. Eben auch zum Beispiel die Sachen wie dieser Sphero, den ich zuerst hergesagt habe, kann ich jedem in der Mittagspause gern sagen, das sind ein paar Lines Code im Wesentlichen. Ich muss ja einen Bären mit dem System und anschließend mache ich einfach einen Stream auf und kann direkt auf die Maschine einfach meine Controls hinschicken. Okay, dann fassen wir das Ganze kurz zusammen. Das heißt, was wir jetzt versucht haben, ist ein bisschen aus Developer-Sicht, zugegebenermaßen ein bisschen sehr lastig für XAML-Programmierer, also .NET-Entwickler eigentlich, das zu betrachten. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, ganz wenig zum Thema Desktop, aber dort, wie gesagt, da tut sie etwas, ein bisschen was wird in der letzten Session heute erzählt. Nämlich mit dem Thema .NET, das heißt, was einfach .NET 4.5.1 gibt. Aus meiner Sicht trotzdem ein wichtiger Punkt, man darf nicht vernachlässigen, die Nuget-Packages. Dort kommen ein ganzer Haufen Dinge, die von uns dort drauf hin geliefert werden, plus Sachen, die von anderen Leuten hingekommen sind. Das heißt, der Hannes hat ja gezeigt, wie einfach man das einbinden kann. Für Leute, die da gibt es auch die verschiedensten Varianten. Ich kann sagen, nimm immer das neueste Paket. Oder nur wenn ich sage, das neueste Paket, oder man kann sich sowas zum Beispiel fürs Unternehmen einrichten, dass ich quasi einen Server habe, wo die im Unternehmen freigegebenen Pakete, sage ich jetzt einmal, drauf liegen und die Leute genauso simpel sie drauf hin verbinden können und connecten können. Ja, und dann haben wir einfach versucht, auf manche Aspekte, die es gibt, drauf einzugehen. Sehr viele Sachen haben wir uns nicht angeschaut, so Sachen wie Verschlüsselung, Authentifizierung, aber wirklich spannende Themen. Das heißt, aus meiner Sicht, ich habe es immer so gesagt und vielleicht kannst du nur sagen, wie du das siehst, es ist jetzt nicht ein Riesenfeature, was ich sage, das ist es, sondern was mir einfach fasziniert, ich glaube, dass der Weg, also mir gefällt Windows 8 sehr gut, ich habe es auf allen Maschinen oben und was man jetzt darf, aus meiner Sicht, aus Developer-Sicht, über die komplette Breite ist ein ganzer Haufen an wirklich coolen neuen Dingen dazugekommen, die man sich teilweise schon lange gewünscht hat, die jetzt einfach da sind, beziehungsweise auch manche Dinge, die es wirklich vereinfachen, neue Szenarien umzusetzen.
Das Schöne ist, da sind viele neue Dinge drin, die ich mir nicht mal gewünscht habe, sondern wo ich einfach sage, hey, coole Idee, kann ich geile Sachen mitmachen.
Das stimmt. Manche hätte ich mir auch nicht gewünscht, wenn ich da gedacht habe. Gut. Links, ich habe mich auf zwei Links beschränkt. dev.windows.com, das ist das neue, also das Developer-Portal, der Link ist schon älter. Dort findet man alle Sachen zum Thema Development. Okay, er will dort nicht hin. Achso, weil das kein Link ist. Dev.windows.com und der zweite, dieses Channel 9 MSDN.com, die komplette Bildkonferenz, alles was dort passiert ist, sind fast alle Slides und fast alle Vorträge als Videos auf der Channel 9 Webseite drauf und man kann sich das anschauen, da sind sehr viele Details drinnen zu all diesen Themen. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur mehr Mahlzeit zu wünschen und wir sind noch ein bisschen da.
Genau, danke sehr, wir stehen zu Fragen zur Verfügung. Danke, Mahlzeit.